This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain.
Cryptocurrency. Technically seen it is Alexander Watson.
He's
trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hype-Instituts und zwar zu einer ganz besonderen Folge. Wir kommen nämlich auf eure Ohren live von den Medientagen München. Und mein Name ist Christian Simon, ich arbeite fürs Media Lab Bayern und also mein lieber Kollege Johannes Klingebiel und ich machen zusammen das Hype-Institut, den kritischen Zukunftspodcast des Media Labs. Und wir fangen eigentlich immer mit einer einfachen Frage an. Johannes, was macht der Hype?
Der hat heute einen Gast dabei.
Möchtest du den Gast vielleicht
aufrufen? Ja, Maria, ich glaube, du hast dir etwas ausführlichere Anmoderation geschrieben, tatsächlich, als ich.
Okay, na gut, okay. Maria Lorenz Buckelberg, der Hype, hat einen wunderbaren Gast. Schön, dass du bei uns bist. Sie ist die Gründerin von Pool Artists. Und jeder, der alles gesagt von der Zeit den Podcast kennt, kennt den Sound ihres Wohnzimmers. Auch wenn ich heute Morgen erfahren habe, dass es nicht mehr da aufgenommen wird. Leider. Und Gründerin von Pool Artists, hatte ich gerade gesagt, hat ein paar der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands produziert und muss sich jetzt gedacht haben, dass sie auch mal in einen Podcast gehen will, der keinen Erfolg hat. Und deshalb ist sie heute bei uns. Und deshalb nochmal einen großen Applaus für Maria Lorenz Buckelberg.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Genau, und wir haben uns heute auch hier zusammengefunden aus einem ganz besonderen Grund, nämlich um über alle Themen zu reden, die uns für 2026 interessieren, außer KI. Damit uns das auch nicht reinrutscht, haben wir hier eine kleine Tröte, eine Hupe oder auch eine Hype, mit der wir immer tröten werden, wenn jemand das Wort KI sagt. Danke. Wir werden versuchen, das zu vermeiden. Wir haben ein paar spannende Themen mitgebracht, über die wir sprechen wollen. Und wir haben tatsächlich auch noch ein zusätzliches Mikrofon. Das heißt, wir kriegen ein zusätzliches Mikrofon, wenn wir gleich anfangen, über Themen zu sprechen, die wir wichtig finden für 2026, die aber nichts mit der aktuellen Hype-Technologie zu tun haben. Freuen wir uns total, wenn ihr mitmachen wollt. Und wer zu einem Thema, über das wir sprechen, noch was zu sagen hat und dann auf die Bühne kommen möchte und vielleicht Teil des Podcasts sein möchte, darf das sehr gerne tun. Wir haben hier ein Mikrofon und wir haben auch noch ein kleines Geschenk für alle, die sich trauen, mitzumachen. Und zwar, man sieht hier schon dieses wunderbare T-Shirt, das Johannes und ich tragen. Da steht vorne drauf, für die, die das nur im Podcast hören, Lazy Luddite. Und hinten drauf eine wunderbare Version von Ned Ludd, dem legendären Anführer der Luditen. Und den Witz muss ich kurz erklären. Es gibt ein Startup in den USA, das heißt Inflection Point AI, wo es... Danke. Wo ein Podcast-Startup, die behaupten, oder die nicht nur behaupten, die das auch gemacht haben, die mit der aktuellen Hype-Technologie Podcasts produzieren und damit geworben haben, dass sie schon 5000 verschiedene Podcasts gestartet haben, 3000 Folgen pro Woche produzieren. Und das Internet da also mit Podcasts fluten. Und die Gründerin Janine Wright dieses Startups hat den schönen Satz gesagt, I think that people who are still referring to all AI-generated content as AI-slop are probably lazy Luddites. Und das fanden Johannes und ich so gut, das haben wir auf ein T-Shirt gedruckt. Und wer also auch ein lazy Luddite sein möchte, kann sich gleich anschließen, kommt gerne einfach auf die Bühne, gibt uns ein kurzes Zeichen, kommt dazu. Und sagt, was ihr zu unseren Themen noch beitragen wollt, was ihr so seht. Und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt auch gleich in die Themen ein. Wir haben uns überlegt, wir haben Maria Lorenz Buckelberg da, wir orientieren uns an den ganz Großen und deshalb auch kopieren wir fest und flauschig und spielen eine kleine Runde die großen zwei oder drei, je nachdem wie viele Themen wir haben und fangen einfach mal mit unseren Themen an und reden drüber. Und ich würde einfach anfangen, nämlich mit meinem Thema 3 von Themen, die ich 2026 wichtig finde und die nichts mit dem da zu tun haben. Und das ist das Thema, das ich mal genannt habe, Neuordnung der Social-Welt. Ich glaube, das ist ein Prozess, in dem wir uns jetzt schon seit einigen Jahren befinden. Dass Facebook nicht mehr das One-Size-Fits-All-Ding ist, wissen wir, glaube ich, alle. Das ist auch schon länger so. Dann Instagram, TikTok und so weiter, ja, ist noch irgendwie relevant. Aber ich glaube, dass diese Aufsplitterung des Publikums, der Audiences, dass sie sich eher auf noch mehr Plattformen verteilen, dass dieses soziale Netz vielleicht gar nicht mehr so existiert, sondern dass wir uns viel, viel stärker in kleineren Blasen aufhalten. Das kann Discord sein, das wurde vor einigen Jahren noch unter Dark Social diskutiert. Das könnte auch das Fediverse sein, vielleicht was, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Aber ich glaube, dass auch 2026 diese Entwicklung weitergehen wird, dass wir auf viel, viel mehr Plattformen die Menschen sich verteilen. Und dass für uns als Medienschaffende natürlich ein Problem bei Distribution und Auffindbarkeit ist. Wie seht ihr das?
Erstmal möchte ich, bevor es losgeht, danke für die Einladung, möchte ich einmal sagen, wie schön traurig ich diesen leidenden Sound finde.
So geht es uns, wenn wir an dieses Thema denken.
Ja, ist einfach eine schöne Audiosache. Auch so. Ich finde, also was wir natürlich, wenn wir Podcasts produzieren, ist das ja immer Thema. Ne? Also Kundinnen wollen das mehr und mehr. Social Media, was mit Social Media, was mit Social Media. Teilweise so, dass ich das Gefühl habe, dass wir darüber mehr sprechen als über den Podcast. Halt, wann es ja auch immer mehr Plattformen werden. Ne? Also was denkt man alles mit? Es gibt ja dann auch, also auch Sachen, da wird ja dann auch LinkedIn mitgedacht, wo ich bis vor kurzem überhaupt nicht in meinem Kopf oder Herzen wusste, dass das Social Media ist. Also irgendwie, aber klar, was sonst? Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Dadurch, dass die Plattformen immer mehr werden, muss man da einfach so krass viel auch produzieren. Und für das eine muss es eher so einen jungen Tonfall haben und für das andere eher so einen älteren oder ich weiß gar nicht, ob es einen älteren Tonfall, ob jemand einen älteren Tonfall will. Und deswegen finde ich das so kompliziert. Und dann habe ich den Podcast auch wirklich schneller produziert als das, was ich dann, die ganzen Assets, die ich dann noch dazu machen muss. Und das finde ich so eine interessante, wirre Drehung, wo ich auch manchmal überlege, wie man damit so umgeht.
Was sind so deine Überlegungen da? Weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir denken 2026 noch stärker über dieses Thema nach, wie sind deine Gedanken bisher da so gewesen? Hast du da für dich eine Lösung gefunden?
Nicht so richtig. Ich denke halt dann auch manchmal drüber nach, auch mal was wegzulassen, also weil man dann irgendwie mal ausprobiert hat, dass das vielleicht dann doch sowieso nicht die Zielgruppe trifft, die ich brauche. Also weil ich habe jetzt gerade immer das Gefühl, ja, es muss überall stattfinden. Und da weiß ich dann immer gar nicht, ob es wirklich überall stattfinden muss. Und dann aber natürlich auf der anderen Seite auch wieder einfach der wirtschaftliche Gedanke von mir als Geschäftsführerin, wie können wir von Anfang an so produzieren, dass das quasi schon davon eine Menge so abholt. Was gar nicht so gut geht, was wirklich schwierig ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Arielle Nissenblatt, so eine Podcast-Person aus den USA, die da sehr viel beiträgt und spricht darüber, auch Newsletter hat. Die ist ganz toll. Die hat auch gesagt, man muss mindestens genauso viel Zeit mit Social Media verbringen wie mit der Produktion des Podcasts. Und das ist natürlich, und das stimmt einfach. Also auch wenn man nicht will. Das ist quasi gar nicht so, ich nehme mir das jetzt vor, sondern am Ende wird es dann genauso viel Zeit. Und das finde ich halt irgendwie interessant, weil die Leute, die ich ja bei mir in der Firma habe, sind ja Podcast-ProducerInnen. Und wir haben natürlich auch Social-Media-Leute, aber nicht genauso viele wie Podcast-ProducerInnen. Aber es dauert mittlerweile genauso lang, das zu machen. Das ist irgendwie, ich bin noch nicht ganz, vielleicht bin ich auch ein Tick zu alt, I don't know.
Nee, nicht in diesem Podcast. Okay. Wir sind alle eternally 25.
Ja.
Wenn ich da kurz einsteigen darf, weil ich weiß, Johannes, dass du, oder wenn wir darüber, über solche Themen sprechen, immer jemand bist, der sich auf den Punkt stellt, zu sagen, okay, Journalismus ist halt aber auch was anderes als anderer Content. Und wenn man jetzt sagt, okay, das Erstellen, wenn wir jetzt mal über Journalismus nachdenken, von einer Recherche, von einem großen Stück, was da alles mit dranhängt, das sollte genauso viel Zeit kosten wie die Distribution, wie die Social Media, wenn wir sagen, es gibt immer mehr Kanäle. Würdest du sagen, ja, das ist so? Oder würdest du sagen, nee, da verlieren Medienunternehmen auch so ein bisschen den Charakter, wenn sie genauso viel Zeit für die, da quasi aufwenden, für die Plattform zu arbeiten, wie für ihre eigenen Inhalte?
Boah. Also, ich würde es vielleicht anders sagen. Ich glaube, der Punkt ist halt so ein bisschen der, ne, mit genau der Thematik. Ich glaube, es ist ein bisschen gefährlich, immer zu versuchen, auf allen Hochzeiten zu tanzen und irgendwie alle Tanzschritte auch zu kennen. Und bei TikTok ist das ja oft wörtlich gemeint. Und sagt das jemand, der definitiv nie für ein TikTok-Video getanzt hat und das auch nicht vorhat. Aber ich glaube, das ist schon so ein Thema. Ne? Wen will ich erreichen und sind die überhaupt überall? Oder sind die vielleicht auch nur auf bestimmten Sachen und macht das vielleicht auch nur vielleicht Sinn, auf bestimmten Plattformen unterwegs zu sein? Und wenn ja, wie kriege ich das Publikum von der Plattform runter, ist, glaube ich, genauso eine spannende Frage. Ne? Mhm.
Könnte man das also vielleicht so zusammenfassen für 2026, das Thema ist Fokussierung?
Ja, ich glaube, das hättest du vor, könntest jetzt die letzten 5 Jahre fast immer irgendwie mitgeben. Es ist gut, wenn man so Dauerbrenner hat, glaube ich. Wie erreiche ich mein Publikum und wie mache ich das so, dass Zuckerberg am wenigsten Geld damit verdient?
Ist auch die Frage, ob man es für 1 oder 2 Plattformen sehr aufwendig macht oder für alle so ein bisschen, Hauptsache überall ist was, ne? Also so Quantität und Qualität. Ich frage mich ja auch, was kommt als nächstes, ne? Wir hatten ja Facebook, ich glaube, dann kam Instagram, dazwischen war noch Snapchat, dann Instagram, wo alle gesagt haben, hä, aber die machen das gleich wie Snapchat dann mit den Stories, hat sich aber durchgesetzt, dann kam TikTok und wir haben, hä, machen die nicht das gleiche wie, und es hat trotzdem funktioniert. Ich bin ja auch so ein bisschen ängstlich, was als nächstes kommt.
Das amerikanische TikTok.
Jetzt drohst du.
Gut, aber wenn wir sagen, okay, Fokussierung eines der Themen, würde ich vielleicht einfach mal an dich übergeben, Maria. Was ist denn eines von deinen 3 Themen, die du für nächstes Jahr besonderes Auge drauf halten möchtest?
Also, ihr habt mich ja gefragt und ich habe darüber sehr lange nachgedacht. Was ich als spannendes Thema finde, privat und beruflich, und ich weiß nicht, warum ich privat so komisch betone, vielleicht ist das auch ein Thema für nächstes Jahr, ist Eskapismus. Ich glaube, also A, in der Produktion, aber auch für mich privat, dass das wahnsinnig wichtig ist, um seine Sanity zu behalten. Dass es völlig erlaubt und okay ist, manchmal zu sagen, okay Welt, you do you, aber ich brauche mal ein paar Tage, wo ich nicht Nachrichten gucke oder mich informiert halte. Ich finde, es ist eine Pflicht von uns, gerade in einem Land, wo wir sehr viele Freiheiten haben und nicht im Krieg leben, dass wir uns informiert halten und dass wir versuchen Dinge, aber ich finde es genauso wichtig, auch ab und zu, wie man im Beruf Urlaub hat, muss man da auch ab und zu mal sagen, damit ich wieder ein wertvoller Bestandteil dieser Gesellschaft sein kann oder bleiben kann, muss ich ab und zu mal sagen, jetzt I do I. Weiß ich auch nicht. Und deswegen finde ich Eskapismus so wichtig und deswegen finde ich es auch total wichtig, für Eskapismus zu produzieren. Also einfach mal was Lustiges. Wenn wir jetzt mit Kundinnen reden, trauen die sich oft gar nicht, wenn wir sowas vorschlagen, was entertaining ist. Ja, das kann man doch gerade nicht machen. Das sieht so aus, als würden wir die Augen verschließen vor der bösen Welt. Aber ich finde das ja genauso wichtig, den Leuten auch so eine Narnia-Tür anzubieten und zu sagen, heute kommst du mal zum Lachen her, morgen können wir wieder Nachrichten gucken. Und darauf wollen wir uns ein bisschen nächstes Jahr, und ich mich, aber auch privat. Also ich gucke auch privat, dass ich wirklich so aktiv mich drauf einlasse, ohne ein schlechtes Gewissen dann mal von Freitagabend bis Sonntagabend in den Dingen zu verschwinden, die ich privat gucke, bei mir gerade K-Dramas, Grüße. Und da lerne ich wirklich gar nichts. Also sogar negativ manchmal, glaube ich. Aber ich komme erfrischt quasi wieder am Sonntag hervor und das möchte ich gerne für andere Leute auch mehr machen. Deswegen gucken wir gerade so ein bisschen Eskapismus, weil Nachrichten erzählen andere, wir ja auch, unter anderem mit Zeit, aber das finde ich super, super wichtig. Und ich finde auch, da sollte man keine Angst vor haben, weder zu produzieren noch zu konsumieren.
Das ist eigentlich ein interessanter Spin auf dieses News-Avoidance-Thema, das ja auch immer wieder rumgeistert, was ja oft so ein bisschen so als so moralisches Versagen, nicht Nachrichten zu konsumieren. Ich finde, das ist ein irgendwie sehr positiver Spin, den ich mir abgucken werde.
Positiver Spin, mein neuer Podcast.
Was würdest du, wenn ich jetzt mir mal so, was würde das bedeuten? Jetzt muss ich gerade, was ist das seriöseste Medium in Deutschland? Die FAZ. Was würdest du sagen, sollte die FAZ machen, um ihren Kunden auch Eskapismus zu bieten?
Also aktiv sich hinsetzen, da wäre ich übrigens wahnsinnig gern dabei, in einem Meeting oder in einer Arbeitsgruppe, weiß nicht, wie die sagen, und überlegen, pass auf, was können wir für Inhalte mit dem Wissen, was wir haben, wo man gar nichts lernt, sondern wo man wirklich rausgeht und nichts weiter beitragen kann, außer dass man was erlebt hat. Das wäre doch mal spannend. Aber ich weiß auch nicht, was die dann machen würden.
Aber spannender Gedanke zu der Angebotspalette.
Ja,
und
weil das ist den Leuten auch wichtig. Ehrlich gesagt ist das ja auch das, was True Crime so ein bisschen füttert. Ne? Also so, das ist ja auch irgendwie wie ein Horrorfilm gucken oder wie irgendwie eben dieses, ich werde jetzt mal abgelenkt, entweder davon, dass mich eine spannende Geschichte ablenkt oder dass mich ablenkt, dass es anderen noch schlechter geht. Jetzt, je nach Perspektive, ist ja auch moralisch durchaus ein Thema, was zu besprechen ist, True Crime Podcast. Aber wirklich mal aktiv, und ich hatte früher immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich zu lange nichts Schlaues oder was, auch Science-Podcasts, also können auch lustig sein, aber ich lerne da ja auch was und dann macht mein Gehirn, geht direkt los und was machen wir damit und was bedeutet das jetzt und was ist das für mein Leben und so. Ich glaube, dass es wirklich eine Kunst ist, was zu erschaffen, wo die Leute einfach nur rausgehen und geheult haben oder gelacht oder irgendwie, aber einfach sonst weiter nichts, sie nichts zu tun hatten.
Finde ich super spannend, nehme ich, glaube ich, für mich auch gerne mit als Thema für 2026.
Auch wirklich mit dem Gedanken übrigens, wenn man da so ein bisschen Hemmung hat, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich langfristig nicht quasi sinnvoll für die Gesellschaft.
Falle ich damit dann nicht wieder in das Loch, dass ich es dann doch wieder nur mache, weil es mir was, also für die Selbstoptimierung? Sorry, nein.
Ja, pass auf. Du suchst nach Löchern.
Wir können die Themen zusammenbringen, was ich aus K-Dramas über B2B-Sales gelernt habe, so auf LinkedIn posten.
Das wäre auf jeden Fall nicht der Sinn der Sache, glaube ich.
Ja. Nee, ich glaube nicht. Das auch. Ja, also ich finde, das kurz mal am Anfang nachdenken. Du kannst dir das auch als To-Do eintragen und dich daran erinnern lassen oder so. Und dann musst du halt aber loslassen. Mhm. Also, aber es gibt auch wirklich viel, wo man nichts lernt.
Finde ich sehr gut. Auch ich möchte weniger lernen. Ich würde sagen, Johannes, wie wär's denn mal mit deinem?
Ich schließe mich so ein bisschen so auf der Ebene an, die ich einfach extrem sympathisch finde. Immer wenn ich so Innovationsvorträge habe, so was ist Innovation, habe ich immer so eine Slide drin mit so einer animierten Katze, die so einen Laserpointer hinterherjagt. Und unter dieser Katze steht in der Regel Medienhäuser. Mein Plädoyer wäre nächstes Jahr mehr in langweilige Dinge zu investieren, statt, ich weiß nicht, wer von euch will, wenn ich jetzt gleich das Wort sage, AI. Also das neueste Glitzereinhorn oder was auch immer so Post-AI das nächste Thema wird. Genau. Vielleicht wird es ja Metaverse 2.0 oder VR 5.0 und who knows. Aber der Punkt ist so ein bisschen der, so in langweilige Dinge investieren ist insofern gut, weil langweilige Dinge, da wissen wir, die funktionieren. Und oft wird das ein bisschen unterschätzt. Dann wird dann lieber eben Geld in irgendwelche Leuchtturmprojekte gesteckt. Und das ist cool und da kann man dann auch hier auf Medientage-Panels sitzen und ich will das auch niemandem wegnehmen. Aber bringt das mich wirklich vorwärts? Das ist immer so eine Thematik. Und ich glaube, es ist auch so Innovation im Kleinen oder in den langweiligen Dingen ist oft effektiver und bringt mehr.
Hast du ein Beispiel für was Langweiliges, was mich nächstes Jahr interessieren soll?
Das wäre mein Thema 2, was ich mitgenommen habe. Aber
lass uns das gerne ineinander übergehen.
Hast du eine Themenkette mitgebracht?
Es war ein bisschen langweilig. Ich bin von Thema zu Thema gesprungen. Nein, aber zum Beispiel ein großes Thema ist ja, ne, also viele dieser, ne, tolles neues Wortsysteme basieren auf einer Dateninfrastruktur. Die meisten Medienhäuser haben diese Dateninfrastruktur nicht. Dateninfrastruktur ist wahnsinnig, wahnsinnig langweilig. Damit hat sich nie jemand in den letzten Jahren beschäftigt. Erst recht nicht im Management. Auf einmal ist es aber entscheidend. Wenn ich das nicht habe, kann ich eben kein shiny Einhorn draufsetzen. Ich muss halt diese Grundsatzarbeit geleistet haben. Da macht es deswegen Sinn, in genau diese langweiligen Dinge zu investieren, damit ich später irgendwie cool drauf aufsetzen kann und mir meinen Medientage-Panel-Slot auch verdiene.
Also ich finde das auch ziemlich rich, dass du das sagst, während du auf einem Medientage-Panel sitzt.
Voll.
Aber okay, die langweiligen Themen nächstes Jahr. Wir hatten gesprochen über Fokussierung, wir hatten gesprochen über die langweiligen Themen, wir hatten gesprochen über Eskapismus. Bevor wir in die nächste Runde gehen, gibt es irgendjemand, der zu einem dieser Themen was sagen und sich ein T-Shirt verdienen möchte?
Wir nehmen auch einfach ein Ja, finde ich auch gut.
Ich sehe auch davon nichts, da machen wir einfach weiter, würde ich sagen.
Sind wir ja Podcaster.
Ja, eben, also das ist das Schöne, wir können auch einfach ohne euch weiterreden, das ist völlig in Ordnung. Und ich würde einfach mit meinem zweiten Thema weitermachen, was auch so ein bisschen aufbaut auf das, was ich vorhin gesagt hatte mit der Neuordnung der Social-Welt. Und Johannes wird mir wieder vorwerfen, dass auch das ein Dauerbrenner ist, aber ich glaube auch, dass 2026 das Thema Creator Economy noch mal wichtiger werden wird. Also es ist ohnehin schon wichtig, aber ich richte mich da an Jay Rosen. Manche werden ihn kennen. Das ist ein US-Professor für Journalismus und Medienwissenschaft, so der andere Jeff Jarvis, so ein bisschen, für die Jeff Jarvis kennen. Und der jetzt gerade ein Projekt gestartet hat, das er News Creator Core nennt. Wo er also so ein bisschen den Gedanken, den viele schon haben, nämlich, hey, was können Medienhäuser von Creatern lernen? Umdreht und so sagt, okay, diese Creator haben den Social Layer schon, die haben das Vertrauen der Audiences schon. Wie bringen wir denen denn bei, bessere Informationen zu vermitteln? Also das ist ein Angebot, das ist ein Fortbildungsangebot für Creator, die bisher nicht explizit zum Beispiel journalistisch arbeiten und die aber mit einem Interesse mitbringen. Also das ist jetzt nicht so, dass sie denen das aufzwingen, sondern Leute, die zu ihnen kommen und sagen, hey, wir bringen euch journalistisches Handwerkszeug bei, damit ihr eure Creator-Tätigkeit besser machen könnt. Und das finde ich super spannend, weil zum einen Jay Rosen jemand ist, der meines Erachtens immer einen ziemlich guten Riecher dafür hatte, was irgendwie gerade wichtige Trends sind. Und weil ich eben auch weiß, dass dieses Thema, wie bringen wir Leute, die sich vielleicht nicht als Journalistinnen und Journalisten verstehen, Journalistinnen und Journalisten sind, die aber Inhalte produzieren, wie bringen wir die dazu, dass sie halt journalistische Qualitätsinhalte vielleicht produzieren. Und deswegen würde ich sagen, auch da 2026 schaue ich mir auf jeden Fall ein bisschen näher an, was in dem Space passiert. Und wie sich diese Trennung zwischen Creator und Journalist entwickelt, ob es sie vielleicht überhaupt noch gibt.
Das finde ich sehr spannend. Das geht, ist ja auch, also ich, sind Creator für dich auch Podcasterin? Oder denkst du jetzt gerade so an YouTube?
Ich sehe das tatsächlich, also ich würde auch Podcaster auf jeden Fall, also Leute, die
was kreieren.
Das böse Wort Content im Internet machen, ohne dass sie dabei vielleicht von vornherein einen Informationsanspruch haben, einen Qualitätsanspruch haben, jetzt im Sinne von einer journalistischen Qualität. Auch ein spaßiges Let's Play-Video kann ja Qualität haben. Aber die sich die bisher überhaupt nicht so in dieser Rolle sehen, die aber eben diese Vorarbeit, nämlich Community aufgebaut, Vertrauen geschaffen, Connection zu ihren Nutzerinnen und Nutzern zu haben, schon gemacht haben mit anderen Inhalten und das jetzt vielleicht mit journalistischen Inhalten ergänzen.
Mhm. Auch sehr hilfreich, wie man Entscheidungen trifft für WerbepartnerInnen und so, ne? Ich denke auch, ich habe immer viel und sage denen auch immer noch den Satz gesagt, jeder kann Podcast machen, aber jeder kann halt auch Podcast machen. Weil es gab ja auch schon so ein paar, viel zu viele auch so Vorfälle, weil eben Menschen, die einen tollen Inhalt hatten, nicht quasi so bestimmte Sachen gar nicht beachtet haben. Ne? Also und dann Leute auffindbar waren oder wo die wohnen oder so Kram. Also so jetzt mal ganz simple Sachen auch, wo wir auch tatsächlich immer so viel hinterher sind, dass da so ein bisschen aufgepasst wird. Deswegen finde ich das eine super Idee und kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Auch weil, das haben, glaube ich, ja die meisten Creator so in sich, dass sie ja ernst genommen werden wollen. Deswegen ist das, glaube ich, eine super Idee, dass da ihnen so ein bisschen was an die Hand gegeben wird, was sie vielleicht dann wie ihren YouTube-Button so auch hinter sich stellen können. Ich habe dieses Seminar.
Oh, wie diese YouTube 1-Million-Subscriber-Badges.
Ja. Und dann kann man da irgendwie, weiß ich nicht, auch so ein Bär, der so macht oder so, ist dann so
eine vergoldete Zeitung.
Ja. Oder eine Brille oder so.
Ja.
Dass sie, ich weiß jetzt, wie es geht, dass sie dieses, dass sie sich damit so schmücken können. Mhm. Zertifizierte, schlauer Creator. Lasst uns da nochmal brainstormen, was den Namen angeht.
Was den Namen angeht, genau. Also sie machen den
ich glaube, wir haben es was.
News Creator Core ist das, also Core im Sinne von Corps, also Gruppe, wie bei.
Das mag ich ja nicht. Das ist ja schon wieder so Military, oder?
Ich würde auch sagen, das ist irgendwie sehr amerikanisch, das erstmal so militärisch irgendwie zu benennen. Ich finde es interessant, weil ich kann schon vorhersehen, so die Debatten der nächsten 2 Jahre, dass es so der Rehash der Blogger-Diskussion werden wird.
Sind
Blogger-Journalisten? Ich weiß nicht, wer sich aus dem Publikum dran erinnern kann. Hoodie-Journalismus und sind Blogger überhaupt Journalisten und ist das denn alles so richtig und die klauen uns doch auch nur den Content. Ich garantiere dir, damit werden wir uns in den nächsten paar Jahren auch noch umschlagen.
Ich meine, wir haben uns ja auch die letzten 4 Jahre oder 10 Jahre damit beschäftigt, da können wir auch noch 2 weitermachen. Ich bin der Meinung, einfach so mit Forrest Gump, Journalist ist, wer Journalistisches tut. Und deshalb finde ich tatsächlich auch diesen Ansatz ziemlich gut und ziemlich spannend. Und weil Creator ja eh schon ein Thema sind, das uns beschäftigt, glaube ich auch, dass das weiterhin wichtiger werden wird. Maria, dein zweites Thema.
Mein zweites Thema, ich habe die ganze Zeit schon aufgeguckt und ich habe ja auch 3 Themen und was kommt jetzt als nächstes? Eines ist ein bisschen cheesy. Ich weiß nicht, ob wir da schon sind. Ich nehme mal das nicht so cheesige. Das ist im Prinzip das, was wir jetzt hier gerade machen, ist die Communities analog finden. Das finde ich ganz spannend, auch für Podcasts für uns. Es tut mir leid, dass ich das immer mit Podcasts, ich kann einfach nicht. Keine Ahnung, wie andere Medien das machen. I don't know. Podcasts. Wenn wir jetzt neue Podcasts machen, also wir fangen mit so ganz simplen Sachen an, dass wir jetzt immer so eine Listening-Sessions machen, wo wir aktiv Leute einladen, die nicht aus der Branche sind und dann auch wirklich mal nachfragen. Aber auch, dass wir so gucken, Zum Beispiel haben wir einen Anime-Podcast gemacht und waren dann auf der Dokumi, der größten europäischen Anime-Messe, und sind da rumgelaufen und haben mit Leuten gesprochen, was sie sich gern wünschen würden zu hören und so. Sind dann natürlich auch immer nur so Ausschnitte, gibt einem aber ein gutes Gefühl. Wir haben dann da auch eine Live-Folge gemacht auf der Dokumi, die auch total voll war, um auch mal zu gucken, wie viel abonnieren dann danach, ändert es was, aber auch wie reagieren die Leute auf was. Ich glaube, dass das echt total wichtig ist, und zwar einerseits, und da werden jetzt die meisten dran denken, ist es natürlich wichtig, um Publikum zu finden, um eine Reichweite aufzubauen, um rauszufinden, was wollen die eigentlich und so weiter. Diese typischen Gründe, warum man Kontakt zu seiner Community aufnimmt. Auf Tour gehen natürlich auch. Aber was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass ich als Producerin auch immer daran denke, dass die PodcasterInnen happy sind. Und dass es ihnen gut geht und dass es ihnen immer noch Spaß macht, den Podcast zu machen.
Deshalb haben wir dir ein Bier dahingestellt.
Ja, danke. Hm. Das ist mein dritter Punkt, Alkohol. Nein, und es gibt nichts, was PodcasterInnen so aufblühen lässt und so neue Energie und Inspiration und Motivation schöpfen lässt, nicht mal Geld, wie ihre Community zu treffen. Weil sie einfach immer in ihrem Studio sitzen und immer quasi entweder nur ihren Co-Host oder wen auch immer angucken und nie mitkriegen. Also wir merken das immer, wenn die Podcasts auf Tour gehen und dann machen sie einen Witz und die Leute lachen und dann müssen sie eine Pause machen, was sie nicht gewöhnt sind. Weil normalerweise lacht keiner. Und die sind immer nach Touren und nach so Fan-Treffen oder nach irgendwie eben auch so kleinen Listening-Sessions, auch wenn da nur 10 Leute sind, sind die so viel angezündeter, was ihren Podcast angeht. Das sind immer, da halten wir uns immer in der Woche danach was frei, weil dann kommt immer, ey, pass auf, ich habe neue Ideen. So, und das ist ja auch total wichtig, um den Podcast weiter, und dann gefällt es wieder der Community besser und so. Also dieses sich im echten Leben mal treffen, um es mal ganz doof zu sagen, das interessiert mich nächstes Jahr sehr.
Finde ich super spannend. Wir haben ja auch, das kann ich an dieser Stelle, glaube ich, mal sagen, wir hatten ja früher dieses Jahr schon mal einen kleinen Austausch mit anderen Audioleuten, wo wir auch über solche Themen gesprochen haben. Und ich sehe da auch total die Analogie zur Musikindustrie, die ja auch eben mal eine Zeit lang mit dem Content Geld verdient hat, indem man eben CDs verkauft hat oder Schallplatten oder sonst was. Und jetzt eben mehr mit diesem Live-Charakter, mit dem Event-Charakter Geld verdient. Und wir hatten, glaube ich, so eine Grafik, oder ich hatte so eine Grafik danach gemacht, so von wegen, links ist irgendwie so der klassische Podcast, wo man im Studio sitzt mit zwei weißen Männern und über was redet. Und auf das andere Extrem, auf der anderen Seite, ist dann eben das krasse Live-Event, wo halt noch was passiert, wo man sich irgendwelche Gimmicks ausdenkt, wie die Christian zeigt auf die Hype, sowas. Finde ich super spannend. Frage mich dann aber, also ich frage mich so ein bisschen, ist das nicht auch so eine gewisse Gleichförmigkeit, wenn alles jetzt Event wird? Also das ist gar, ich brauche gar keine Antwort darauf, das ist mehr so eine...
Ich will aber.
Bitte.
Also... Das finde ich, glaube ich, ist ein total wichtiger Punkt, dass man überlegt, was für eine Art Event. Also weil das heißt ja dann eben auch manchmal schon irgendwo einen Stand haben auf einer Messe. Also wenn du einen Hochzeitspodcast hast, empfehle ich dir, auf Hochzeitsmessen zu gehen. Aber wenn du einen Podcast über Literatur hast oder über das schöne Leben oder über Wein oder so, dann geh in einen Buchladen. Und da kannst du ja auch unterschiedliche Sachen machen. Also ich glaube, das kann man, also klar, was sich gleicht, ist, dass es dann Kontakt gibt zu den HörerInnen oder zu potenziellen HörerInnen. Aber was du da machst, ist ja total, was dein Podcast ist. Und das ist dann ja auch der Unterschied. Und was ich aber auch empfehle, dann auch wieder ein halbes Jahr ins Studio zu gehen. Und das nicht andauernd zu machen, weil das ist sehr kraftschöpfend. Also ich meine zum Beispiel mit der Gäste ist der Geisterbahn, mein Podcast der ersten Stunde, haben wir jetzt gerade eine Schrebergartentour gestartet. Wir gehen einfach in Schrebergärten von Leuten, setzen uns dahin mit Batterien im Aufnahmegerät. Letzte Folge in Berlin zwischen Hühnern.
Und werdet um 21.30 Uhr rausgeworfen, weil ihr zu laut seid.
So ungefähr. Aber da saßen uns einfach 4 Leute gegenüber, denen dieser Garten gehört hat. Und haben uns Apple Crumble gemacht. Und wir saßen die ganze Zeit im Rauch von dem Lagerfeuer. Aber es war einfach eine lustige Folge. Und das hat uns schon wieder auch so total, das war einfach so aufregend, das zu machen. Und da haben halt 4 Leute auch gereicht. Ne? Also deswegen, ich glaube... Du hast es ja selber in der Hand, das nicht gleich werden zu lassen, und du darfst halt nie vergessen, was für einen Podcast habe ich eigentlich, was kann ich damit machen.
Und analog sicher auch, was für eine Zeitung habe ich, was für einen Fernsehsender,
genau, etc. pp. habe ich. Genau. Mhm. Genau. Ich finde es einfach, ich glaube, dass das wahnsinnig motivierend sein kann, wenn man in ein echtes Gesicht guckt, was einen hört. Und man muss auch sagen, von den 4 Leuten, die da saßen, haben auch nur 3 den Podcast gekannt. Mhm. Also.
Ich würde total gerne direkt mit meiner Nummer 1 weitermachen, weil das sich daran anschließt. Ich würde trotzdem gerne zuerst dir die Chance geben, deine 2 noch uns.
Ich wollte auch noch ganz kurz was zu erwähnen, weil ich glaube, es wäre kein Medienpodcast, ohne einmal den Namen Tyler Brûlé zu sagen und Monocle. Ich weiß nicht, wer das kennt. So das Yuppie.
Es wäre zumindest kein Medienpodcast, in dem du.
Genau, das Yuppie-Magazin schlechthin. Wenn man dreimal in den Spiegel Tyler Brûlé sagt, dann findet man auf einmal Flughafen Lounges gut. Aber Monocle macht das ja sehr aktiv. Die haben Cafés. So, das ja. Ist so, ne, die das ein bisschen auf die Spitze treiben davon.
Ja, oder Amazon hatte plötzlich wieder Läden.
Ja, gut, das war ja...
Aber das ist ja...
Wo sie auch behauptet haben, dass sie die mit AI, danke, betreiben. Und dann war es am Ende doch Menschen in der dritten Welt, die das für sehr wenig Geld gemacht haben.
Ja, aber es ist auch Full Circle. Was neu zu erfinden, wo alle sagen, nee, Moment mal, Leute. Das ist gar nicht neu erfunden. So wie mein Bruder letztens zu mir kam, sorry. Aber ich habe einen Roller, also einen Motorroller und bin gefahren. Er so, ey, weißt du, was geil wäre, wenn das so zwei Sitze nebeneinander hätte, hinten und vorne und dann auch so ein Dach, damit man im Regen fahren kann. Ich so, es ist ein Auto, was du gerade beschreibst. Und er war so, ja, stimmt. Aber ich glaube, so sind die Amazon-Läden entstanden. Mhm. Dass halt keiner da saß und gesagt hat, das ist ein Auto, was du beschreibst.
Mhm. Was du beschreibst, ist ein Laden.
Ist nicht der Standardwitz, dass das Silicon Valley immer wieder den Bus neu erfindet?
Oder den Zug. Oder, so
oder den ja. Zug, genau. Nur halt dann irgendwie in Vakuumröhren und schneller. Ich schließe einfach mal ein langweiliges Thema an. Und ich weiß, es gibt eine Person, die hier im Publikum sitzt, die sich gerade sehr mit beschäftigen darf, muss, soll. Newsletter.
Wer ist das? Handheben. Ah, ja.
Für die zu Hause, niemand hebt die Hand.
Nein, aber es ist genau, es ist zum Thema langweilige Dinge, die funktionieren. Ich habe in der ARD-ZDF-Online-Studie steht drin, dass knapp ein Drittel selbst der berühmt-berüchtigten jungen Zielgruppe Newsletter lesen. Ich wollte noch mal nachschauen, wie groß die TikTok-Durchdringung ist in der gleichen Zielgruppe und das mal gegeneinander. Ich habe es vergessen zu tun und wollte nicht googeln hier. Vielleicht, wenn jemand aus dem Publikum es weiß, das ist eure Chance.
Eure T-Shirt-Chance, Leute.
Eure T-Shirt-Chance, genau.
Nächstes Jahr brauchen wir die T-Shirt-Kanone.
Ich sehe es auch schon. Also
zwingen wir euch zu eurem Glück.
Für die Zuhörer ist es ein Riesenansturm auf die Bühne. Unsere Security hält euch alle zurück. Aber das ist ein Riesenthema und ich glaube, dass Newsletter sind immer noch wahnsinnig. Man kann sehr viel coole Dinge mit diesem Medium machen. Die Leute experimentieren ein bisschen zu wenig damit. Man kann da sehr viel mit auch rumspielen. Ich glaube, dass Newsletter als Medium wahnsinnig unterschätzt sind.
Finde ich super spannend. Kannst du mir noch ein bisschen mehr mit, mal mir noch mit deinen Worten noch mal so ein Experiment?
Ich soll dir ein Experiment malen. Ich glaube, das Problem ist, Newsletter, unter Newsletter stehen viele Leute immer so, ne, das ist die E-Mail, die kommt einmal in der Woche und das passiert bis in die Unendlichkeit. Bis entweder das Unternehmen pleite geht oder das Universum den Hitzetod stirbt. Ich kann mit Newsletter natürlich sehr viel mehr machen. Ich kann sagen, ich kann dir ab einem bestimmten Punkt, ich melde mich für einen Kurs an und lasse dann Newsletter oder E-Mails automatisch kommen. Oder ich mache einen Pop-Up-Newsletter. Ich sage, Olympia ist zum Beispiel gerade, das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel. Und für die Zeit, in der Olympia ist, für die richtigen Hardcore-Olympia-Fans, gibt es dann den täglichen Newsletter mit all den Funfacts, Medaillenspiegel, vor Ort noch irgendwie 3 Sachen, die man erlebt hat, irgendwie persönlich geschrieben, bisschen nett, morgens halt in die Inbox rein. Ich kann ja auch so timen, dass ich zum Beispiel nach Zeitzone, ne, wann stehe ich auf, wenn ich so ein internationales Medium bin. Also ich kann da deutlich mehr mit rumspielen und das Schöne an der ganzen Sache ist, es ist protokollbasiert. Ne? Das ist wieder so eins dieser langweiligen Dinge. Das heißt, ich kann relativ gut tracken, was damit eigentlich passiert, weil ich habe keine Plattform dazwischen. Da ist kein Facebook dazwischen, das mir sagt, ne, ja, es braucht ein bisschen ein Setup, aber ich kann es einigermaßen gut tracken. Im Gegensatz zu, ich werfe etwas in den Strudel bei LinkedIn und hoffe, dass es irgendwo am anderen Ende wieder hochkommt. So. Das ist ein großer, 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 großer Vorteil an der ganzen Sache.
Wir haben uns das haben wir vorher nicht abgesprochen, aber ich habe so ein bisschen, ich rutsche hier gerade so ein bisschen in die Gefühl, dass ich so ein bisschen der Killjoy und der Spielverderber hier heute bin, weil auch dich möchte ich eigentlich gerne fragen, haben wir, also was ich glaube ich im Podcast schon ein paar Mal gesagt habe, haben wir nicht genug Content? Also ist, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt hast du dafür noch ein Newsletter und dafür ein Newsletter und für Olympia noch ein Newsletter, ist das nicht noch mehr Information Overload?
Nur wenn alle das Gleiche machen. Ich meine, der Punkt ist sicher schon, ne? Ich habe nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne und ich interessiere mich vielleicht auch nur für bestimmte Themen. Aber ich würde mal sagen, das ist relativ mediumunabhängig, was das angeht. Und ich würde jetzt einfach, sieh es mal so als... Ich plädiere für ein Medium, wo man ein bisschen mehr Kontrolle drüber hat, als der dritte TikTok-Kanal.
Cool.
Es ist ja auch so ein bisschen immer, wenn, also Das ist ja auch die Frage, die immer Podcasts gestellt werden. Haben wir nicht genug Podcasts? Nein. Die Antwort ist nein. Erst die Antwort ist erst ja, wenn ihr auf diese Antwort auch ja antwortet, wenn jemand euch fragt, haben wir genug Bücher? Und deswegen finde ich, das finde ich irgendwie auch so ähnlich bei Newsletter. Weil es kann vielleicht schon, gibt es schon zwei Newsletter zu dem Thema oder drei, aber die haben mich ja noch nicht gefunden. Und der eine findet mich dann. Das ist ja auch irgendwie wichtig. Also man hat ja auch so die Bubbles, in denen man von diesen Newslettern überhaupt erfährt. Und deswegen finde ich es auch gar nicht schön, wenn du sagst, ich erreiche halt diese eine Bubble. Auch ich weiß, da gibt es schon Newsletter, aber die sind da vielleicht nicht angekommen. Dann ist das ja auch immer noch irgendwie legitim. Ich möchte übrigens einen Newsletter, der heißt Mit Papa über Olympia reden, den ich bei Olympia morgens immer lesen kann. Und dann kann ich mit meinem Papa darüber reden, weil es ist für ihn so wichtig. Und ich weiß immer so wenig darüber. Und ihn würde das so happy machen. Das wäre
dazu würde ich jetzt Sachen sagen, aber mein Vater hört diesen Podcast. Deswegen liebe Grüße und ich sage einfach nichts dazu.
Newsletter kommen meine jüngeren MitarbeiterInnen auf mich zu regelmäßig. Und ich bin einer von diesen älteren Chefinnen, die immer sagen, oh, weiß ich nicht. Aber jetzt, wo du das auch nochmal angesprochen hast, muss ich das nochmal überdenken. Weil ich kann das nicht greifen.
Du liest die falschen Newsletter.
Das sowieso. Also ich lese ausschließlich Newsletter, die ich unsubscriben will wieder. Also wirklich. Ich denke so oft, dass ich... Es gibt, glaube ich, ich habe wirklich so viele Newsletter schon abonniert und teilweise ist es natürlich Zeit, aber ich setze die Prio ja selber, ich kann mir die Zeit ja nehmen, mach's dann halt nicht, was wiederum heißt, vielleicht war er nicht gut genug und ich will eigentlich immer nicht in diese Falle tappen als Chefin oder als Person, die verantwortlich ist, welche Projekte gestartet werden, dass wenn es mir nicht gefällt, wenn ich es nicht verstehe, machen wir es nicht. Aus dieser Falle versuche ich immer regelmäßig mein Bein zu befreien und Newsletter ist auch eine Sache, wo ich das mal machen muss.
Da hat der Podcast schon Impact gehabt, das ist doch super. Wenigstens bei Pool Artists.
Mit Papa über Olympia reden.
Sehr gut. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit und weil uns hier oben ja auch keiner stört, können wir die nächste Runde, glaube ich, auch noch machen und über unsere Top 1 oder das Thema 1 sprechen.
Also keine emotionale Reihenfolge.
Okay, ich schon. Ja, aber es ist egal.
Interessant, okay.
Ja, mir ist das Creator ist mir wichtiger als Social.
Ich habe, glaube ich, das erste war mir so mit das Wichtige, aber ne, das letzte ist halt cheesy. Ich mag cheesy. Nee,
das okay, sehr gut. Aber dann können wir uns auf dein cheesy Thema freuen. Ich hätte noch ein weniger cheesiges Thema, was so für mich das Hauptthema ist, womit ich mich nächstes Jahr beschäftigen will. Und ich hatte zuerst Leserbindung geschrieben, das fand ich als Wort dann aber blöd, weil A, ist es nicht gegendert und B, gibt es ja auch nicht nur Leser, sondern auch HörerInnen und ZuschauerInnen und was wie auch immer man das konsumiert. Deswegen, ja, Trust steckt irgendwie schon bei den Creators so mit drin, dann habe ich über Community Building ist auch so ein bisschen abgelutscht und ich habe dann den Satz aufgeschrieben, weil ich es irgendwie nicht auf den Punkt gebracht habe, ich habe geschrieben, macht Events, macht T-Shirts, verleiht Equipment, vermietet Räume, aber um Gottes Willen verankert euch im Leben der Leute, für die ihr das macht. Und da gibt's auch zwei Beispiele aus dem Programm im Media Lab, in dem wir gerade irgendwie auch arbeiten. Einmal der Alexander von Streit, Media Rewilding nennt er das, wo er sich genau mit dem Thema beschäftigt. Aber auch so ein Thema zum Beispiel Pauline Tillmann, auch bei uns gerade im Fellowship, baut jetzt ab November eine Jugendredaktion auf, wo sie nicht nur mit den jungen Menschen irgendwie zusammenarbeiten wird, zusammen mit dem Südkorea ist das, glaube ich, nicht nur mit den jungen Menschen zusammenarbeiten wird, was auch wieder in dieses Creator-Thema reinspielt, weil die dann zusammen TikTok-Sachen produzieren werden mit journalistischem Anspruch, aber das dann auch wieder zurückspiegeln in die Printzeitung, also in die Community, aber auch mit diesen jungen Menschen einfach konkret was zusammen machen und nicht ihnen einfach nur was vorsetzen, im schlimmsten Fall noch irgendwelchen Slops, sondern sie zu integrieren und zusammen mit diesen Leuten was zu machen. Und ich glaube, dass alle diese Sachen haben ganz krasse Strahleneffekte über die, was weiß ich, ob dann auf das Event oder in diese Redaktion 10, 15, 20, 30 Leute gehen, über diese Leute hinaus, dass man das Gefühl hat, hey, hier sind Leute, die ich kenne, die irgendwie sind wie ich, die aus demselben Ort kommen oder was auch immer, die waren da dabei. Und ich glaube, die ganz dumme Version davon ist so ein bisschen dieses, wenn man sich mal fragt, warum schreiben Journalistinnen und Journalisten noch über den berühmten Kaninchenzüchterverein? Das ist super, super wichtig, weil das sind Leute, das sind Menschen, die in diesem Kaninchenzüchterverein sind, die wohnen in dem Ort und die sollen idealerweise die Zeitung lesen. Und dann ist das halt ein Thema, das sie interessiert. Und das meinte ich so ein bisschen mit diesen Beispielen, so Equipment, Räume und so weiter. Ich finde, da können wir die Definition von Journalismus auch 2026 ruhig nochmal anfassen und ein bisschen erweitern und sagen, ja, auch das ist Journalismus, weil damit verankerst du dich im Leben der Menschen, für die du den ganzen Scheiß machst. Sorry.
Ist okay.
Ja, ich würde auch sagen, wir verzeihen dir.
Das wird nicht gehupt.
Es ist ja so ein bisschen, dieses Verankern ist auch so ein bisschen was wie, was ich so vorhabe, wenn ich diese, die Leute so in echt suche. Ne, dass ich auch das Gefühl habe, dass sie sich eher an jetzt an einen Podcast binden, wenn sie mich auch einmal kennengelernt haben. Oder extra dann nicht, aber je nachdem. Oder halt die Leute kennengelernt haben. Also das finde ich auf jeden Fall auch. Und auch so dieses sich zu überlegen. Also ich überlege dann gerne so mein Leben zurück, was mich so geprägt hat. Und was so meine Sachen verändert hat oder mir Mut gemacht hat oder so. Und das waren ja dann oft auch so eine Sachen. Ich habe auch letztes Jahr, 3 ehemaligen Chefinnen von mir lange E-Mails geschrieben, was ich bei ihnen gelernt habe, was ich jetzt in meiner Firma anwende. Und es waren wirklich teilweise auch nur, das eine war so ein Gastrojob und das andere war quasi so, da war ich studentische Hilfskraft. Aber das sind jetzt keine Jobs, wo ich wirklich intensiv oder so irgendwas, aber und deswegen finde ich dieses, wenn man was Kleines macht, die haben sich dann irgendwie halt auch in meinem Leben verankert, ohne dass sie es wussten, weil sie überhaupt nicht mehr mitbekommen haben, was ich später mache. Und die haben sich sehr, 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 sehr gefreut. Also die 2, die geantwortet haben, bei der 3. weiß ich nicht. Und ich weiß, das ist ein bisschen was anderes, was du jetzt gerade sagst, aber bei diesem Verankern habe ich da so dran gedacht, dass man das manchmal total unterschätzt, was man machen könnte in dem Rahmen, in der Expertise, die man selber hat und mit den Möglichkeiten, die man hat, mit der Zeit, die man hat. Und wenn das auch nur an eine kleine Gruppe geht oder so, dass man die vielleicht inspiriert oder irgendwie motiviert, irgendwas zu machen oder ihnen einfach Mut macht. Was ich immer hoffe bei mir ist, dass Leute, die mich irgendwie sehen mit bunten Haaren und jetzt bin ich auch noch eine Frau und jetzt bin ich aber trotzdem CEO. Und als ich quasi aufgewachsen bin, wäre ich nie auf die Idee gekommen, CEO zu werden oder Geschäftsführung oder Unternehmerin, wie auch immer, weil alle die anderen, die es gemacht haben, nicht so aussahen wie ich. Und ich dachte, ich müsste so aussehen oder ich müsste irgendwie so werden oder also irgendwie auch so eine bestimmte Persönlichkeit haben, ansonsten wäre ich da nicht reingelassen. Irgendwie so. Und das ist quasi, das finde ich auch so, so, das sind einfach so Kleinigkeiten total wichtig.
Das finde ich total, weil das ist so voll dieses, wie schaffen es Medienschaffende, Medienunternehmen, was auch immer, dass Leute wie du ihnen ein paar Jahre später eine Mail schreiben und dass sie ihnen so in Erinnerung geblieben sind, dass sie auch so eine Mail kriegen. Ich meine, klar, Medienhäuser kriegen auch schon sicher positive Mails, aber wie werden das mehr? Und wie werden die persönlicher und irgendwie emotionaler verbunden? Ich würde, du hast gesagt, du hast jetzt schon das cheesy Thema so oft angeteasert. Ich würde dich jetzt vielleicht einmal überspringen und Johannes machen, damit wir damit aufhören können. Klingt das gut?
Ja, können wir machen. Wenn das okay,
ja, voll, dann würde ich Johannes Top-Thema gerne.
Ich habe kein Top-Thema. Ich habe das Briefing nicht bekommen, dass ich mein Top-Thema zu
finden habe. Also wenn man drei Themen, die ordnet man doch ganz einfach. Nein, macht, was ihr wollt.
Sorry. Ich bringe die einzige akademische Referenz heute Abend rein. Mesesang 2025. was ich erzählen wollte, ist, ich bin gerade in der Literaturrecherche und ich habe ein Paper gelesen, ein sehr frisches Paper, das sich damit beschäftigt, wie sich eigentlich Medien in den letzten Jahren entwickelt haben. Und das ein bisschen zu dem Schluss kommt, dass Medien immer mehr die Eigenschaften von Tech-Plattformen für sich selber übernehmen. Was auf der einen Seite würde man sagen, so, jo, geil, das ist so erfolgreiche digitale Transformation. Also das sind so Sachen wie, ne, man redet jetzt über sehr komplexe Funnel, um irgendwie Abonnentinnen zu gewinnen. Man spricht über Personalisierung, man spricht über Ad-Self-Service-Systems und Datenstrukturen. All die Dinge, die ein Facebook oder ein Instagram oder in Google die letzten Jahre natürlich immer gemacht haben, was man sich irgendwie erfolgreich abgeschaut hat. Ich würde auch sagen, so die Verbreitung von Leserinnen weniger zu sprechen und mehr von Nutzerinnen zu sprechen. Ich durfte letztens in einem Workshop mit drin sitzen, wo jemand den Satz gesagt hat, euer Job als Zeitung ist es, hochqualitativen Content an eure Nutzerinnen auszuspielen. Und ich musste mich sehr zurückhalten, die Augen nicht zu verdrehen. Aber ich glaube, es ist beschreibend für das, wohin sich so ein bisschen oder Teile der der Medienbranche gerade entwickeln, dass sie sehr viel mehr sich vielleicht von Tech abgucken, als vielleicht gut ist langfristig. Aber ich werfe das jetzt mal so als provokante These hier mit in den Raum, in der Hoffnung, dass...
Und das würde dann heißen, dass man sich vielleicht dann für 2026 ein bisschen davon lösen sollte und wieder stärker darauf besinnen, was eigentlich ein journalistisches Unternehmen ausmacht?
Mehr zu überlegen, was ist denn der Medienweg hier? Ne? Also nicht nur zu schauen, was kann ich mir von Tech-Plattformen angucken, sondern was kann ich denn so geschickt kopieren und integrieren in das, was ich eigentlich tue, dass ich nicht aus Versehen auf einmal rumlaufe wie ein Facebook und auf meine Leserinnen gucke, wie ein Facebook auf seine Nutzerinnen guckt.
Du kannst in diese Meetings die Tröte mitnehmen.
Das ist eine sehr gute Idee, ja.
Die Hype.
Oh mein Gott. Die Hype. Das meinst du, das macht Facebook nicht, oder was? Ja, kannst du mir da mal ganz kurz erklären, was du genau damit meinst?
Inwiefern, was meinst du? Was ist die Frage?
Ich sehe schon, ich hätte das Thema... Kannst du es mir konkretisieren?
Was kann ich das konkretisieren? Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, an der Stelle so ein paar Sachen. Also das eine ist, es ist eine gewisse Entwertung. Wenn ich über Nutzerinnen spreche, entwerte ich die Leute ein bisschen, weil ich nicht mehr darüber nachdenke. Das sind ja eigentlich Bürger. Ich habe auch einen demokratischen Auftrag. Jemand als Nutzer zu sehen, ist auf der einen Seite natürlich in gewisser Weise ehrlich, denn ich bin ja nur Nutzer, wenn ich etwas nutze. Danach höre ich ja auf, als Nutzer zu existieren. So, das ist ja nur so ein Kunstbegriff, den ich ja eigentlich nutze. Leserin genau das Gleiche, Hörerin genau das Gleiche, aber es impliziert nochmal eine etwas andere Nutzungssituation. Auf der anderen Seite, auch wenn ich aufhöre, über Bürgerinnen nachzudenken, und nur über Nutzerinnen nachzudenken. Wie gesagt, es ist auf der einen Seite ehrlich, weil ich damit natürlich sehr klar sage, ich denke über dich als Datenstruktur nach oder ich denke über dich als Punkt in einem Funnel nach oder als Punkt in einem Abo-Modell nach oder als Zielgruppe für ein Nutzerinterface. Aber es ignoriert so ein bisschen auch so diesen demokratischen Auftrag, den man eigentlich als Medium ja auch hat. Und ich glaube, ich bin sehr großer Verfechter davon, wie ich über die Welt nachdenke, dass das natürlich auch mein Denken natürlich mitprägt. Und ich glaube, an diesem Begriff Nutzer lässt sich das ganz gut festmachen oder Nutzerin, dass man so ein bisschen aufpassen muss, wie viel denke, übernehme ich von Tech-Plattformen, was ist gut, was ist cool, was kann ich gut kopieren, was bringt mich wirklich vorwärts und was sind vielleicht Sachen, die mich tatsächlich vielleicht einen Ticken vom Weg abbringen am Ende des Tages. Also ganz blöd gesagt, also wenn wir über Datenstrukturen reden und so weiter, es gibt eine gewisse Größe, an der werde ich GDPR deutlich relevanter für das EU-Recht. Je mehr Leute ich habe, je mehr Daten ich sammle, desto höher wird der Datenschutzanspruch. Da sind wir bei den meisten Medienhäusern noch nicht, aber ich weiß, es gibt einige Diskussionen über Datenpool-Zusammenschlüsse und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde irgendwann in diese Mauer natürlich reinrennen. Und ich bin mir nicht sicher, ob Medienhäuser darauf vorbereitet sind.
Das war sehr klug und du hättest es wirklich nicht als letztes nehmen sollen. Hast du was Kluges dazu zu sagen? Weil ich glaube, ich bin blank.
Ich finde es super interessant. Ich sage jetzt aber was ich nicht oft sage. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon.
Es tut mir leid.
Nee, es ist, vielleicht nicht. Ja, deswegen.
Wollen wir einfach mit deinem Cheesy-Thema abschließen?
Das, pass auf. Das ist wirklich ein bisschen cheesy. Ich hoffe, das ist okay für euch heute hier zum Abschluss. Und zwar, worauf ich mich 2026 mehr konzentrieren möchte, meine MitarbeiterInnen dazu anstiften möchte und zum Teil auch meine Firma, ohne dass sie dann den Bach runtergeht, ist, Sachen zu machen aus Spaß und nicht wegen Geld. Und das ist total cheesy, aber ich habe zum Beispiel, ich bin jetzt gerade dabei, in meinem Freundeskreis einen Podcast zu starten, wo wir einfach uns zusammensetzen und überlegen, wer kann was. Auch mit Leuten, die weder Podcast hören, sich dafür nicht interessieren. Die eine kann gut Geschichten erzählen, die andere hat eine gute Stimme und so. Und dann machen wir einfach so einen Podcast zusammen, wo wir uns eine lustige Geschichte selber ausdenken, verteilen Rollen, machen Geräusche alle selber. Den hört niemand, jemals. Aber wir haben den für immer, wenn wir irgendwann mal 80 sind, haben wir diesen Podcast. Und generell einfach Sachen zu machen, ohne zu überlegen, wird das dann erfolgreich? Was muss ich machen, damit es erfolgreich wird? Was muss ich machen, damit es viel Geld kriegt oder viel Reichweite oder was auch immer? Je nach Projekt kann ja alles sein, auch kochen lernen. Muss das einfach nur mal machen, damit es Spaß macht. Ich glaube sogar, wenn wir jetzt wieder ein bisschen kapitalistisch denken, dass man damit auch eine Tür aufmacht, um Sachen zu finden, wo man dann wirklich plötzlich Talent hat oder Bock hat, es weiterzumachen. Aber das sollte überhaupt nicht das Ziel sein. Ich will mit der Firma ein paar so eine Podcasts machen, die mal gebraucht werden, auch wenn die nur 10 Leute hören, aber für die 10 Leute ändert es dann was. Und ich will das aber auch privat mehr machen, nicht immer überlegen, nützt mir das jetzt was? Weil die Alternative ist, dass ich auf der Couch sitze und K-Dramas gucke. Und das will ich auch weiterhin tun, aber da kann ich ruhig mal ein paar Stunden abziehen und andere Sachen machen, die immer so einer Sache unterliegen. Wo willst du damit hin? Ja, nirgendwo. So, Punkt.
Ich will dir zustimmen, um gar nicht so nerdy jetzt hier zu sitzen, aber ich bin ganz deiner Meinung, sei es ein Podcast, ich bin auch ein großer Fan davon, ich finde, man sollte jeden dazu anstiften, einmal im Leben ein super scrappy am Office-Drucker gedrucktes Printprojekt zu machen.
Ja, auch gut. Eine eigene Zeitung.
Ja.
Voll. Nils, mein Mann, hat mal in so einem Haus gewohnt, wo alle befreundet waren im Haus, für mich absoluter Horror. In so einem Mehrfamilienhaus. Ich will, dass niemand weiß, wer ich bin. Und die haben zusammen so eine Hofzeitung gemacht. Und der eine war dann der Herausgeber, weil er der Einzige war, der wusste, wie der Drucker geht. Und das, da waren sie Mitte 20 und der wird bis heute der Herausgeber genannt im Freundeskreis. Also mega, das auf jeden Fall.
Finde ich super. Ich finde tatsächlich den Gedanken, den du gesagt hast, den kapitalistischen Gedanken tatsächlich auch noch wichtig, auch als Fachpodcast, der sozusagen. ich glaube, wenn es einem keinen Spaß macht, das merken Leute. Und ja, ich glaube, cool. es ist immer einfacher, was zu machen, was einem Spaß macht und dann sich zu überlegen, ob man das vielleicht irgendwann monetarisieren kann, als umgekehrt. Und das Einzige, was ich dann zum Abschluss eigentlich nur noch zu sagen habe, ist, weil du hast gesagt, Spaß ist wichtiger als Geld. Maria Lorenz Buckelberg hat kein Honorar bekommen für diesen Auftritt. Insofern haben wir alles richtig gemacht.
Ja.
Und
ich hatte Spaß.
Würde damit sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt hier auf den Medientagen München. Das war die Oktoberfolge des Hype-Instituts. Wir hören uns nächsten Monat. Bis dahin, macht's gut, geht raus, berührt Gras und bleibt stabil. Macht's gut.